Im Folgenden versuche ich in aller Bruchstückhaftigkeit, Unvollkommenheit und Vorläufigkeit theologische Thesen zu folgenden Gebieten zu formulieren. Die Hermeneutik Martin Luthers und ihre Bedeutung für die Homiletik, die Rechtfertigungslehre bei Augustin, Thomas von Aquin und Martin Luther, das Problem freier oder unfreier Wille, der Streit zwischen Luther und Erasmus, das Offenbarungsverständnis von Paul Althaus im Konflikt mit Karl Barth, Dietrich Bonhoeffers Ethik und Pastoralpsychologie und damit verwandte Fragen. Ich beginne mit Thesen, die Martin Luthers Hermeneutik in aller Kürze kennzeichnen. Erste Hauptthese: Luthers Hermeneutik ist konstituiert durch die Einheit von Christus in der Inkarnation, dem Wort in der Inverbation und dem Geist in der Inspiration. Inkarnation besagt, der allmächtige Gott kann sich dem Menschen zum Heil nur so offenbaren, dass er seine Majestät ins Fleisch hüllt. Die Offenbarung Gottes im Fleisch des historischen Menschen Jesus ist verborgen und zweideutig. Sie erfordert ein geistliches Verstehen, gemäß 1. Korinther 2. Inverbation besagt, im Wort, das heißt im Zeugnis von der Geschichte des fleischgewordenen Christus, ist das Fleisch, das heißt der historische Jesus, für den Glauben gegenwärtig. Inspiration besagt, das Wort der Heiligen Schrift ist geistgewirkt und vermittelt den Heiligen Geist. Es ist in dem Maße geistgewirkt, wie es Zeugnis von Jesus Christus ist. Das entspricht dem christozentrischen Ansatz Martin Luthers, der lautet, was Christum treibet. Zweite Hauptthese zu Luthers Hermeneutik: Die Sakramente vergegenwärtigen die Inkarnation Christi in besonderer Weise. Diese sind erstens definiert durch Wort und hinzugefügtes Zeichen nach Augustin, doch ist das Wort konstitutiv. Zweitens wohnt dem Wort auch ohne das Zeichen sakramentale Wirkmächtigkeit, Efficacitas inne, aber nicht dem Zeichen ohne das Wort. Ubi verbum, ibi Trinitas, ibi Christus et ibi Spiritus. Und drittens, das Wort wirkt entweder Glaube oder Verstockung. Nun die dritte Hauptthese zu Luthers Hermeneutik. Das Wort wird nur im Glauben recht verstanden und ausgelegt. Dazu erstens, die Vernunft des Menschen ist entweder vom Teufel besessen oder vom Heiligen Geist erleuchtet. Neutralität gibt es nicht. Die natürliche, unerleuchtete Vernunft scheitert an der Christologie, insbesondere am Wort vom Kreuz. Man vergleiche hierzu 1. Korinther 1, die Verse 18 folgende. Zweitens, demgegenüber entspricht das Verstehen des Wortes im Glauben der christologischen Auslegung. Diese zielt über eine Rückerinnerung, Memoria, der Heilstatsachen, hinaus auf ein Verstehen in Gleichzeitigkeit, Fides, Christus pro nobis. Geistliches Verstehen ist ein Verstehen, das sich der Armut im Geist demütig bewusst ist und im Glauben vom Wort her den Geist erwartet, welcher ihm das Wort erschließt. Drittens, das Wort muss je nach Hörerkreis verschieden ausgerichtet werden, für Glaubende oder Nichtglaubende, tröstend oder ermahnend und so weiter. Das Wort soll zur Tat werden. Ein vollkommenes Verstehen ist auf dieser Erde nicht möglich. Wir sind Bettler, das ist wahr. sagte Luther auf dem Sterbebett. Vierte Hauptthese zur Hermeneutik Martin Luthers: Die Heilige Schrift ist die einzige Quelle für ihre Auslegung. Erstens, die Schrift legt sich selber aus. Sie ist in ihrer Mannigfaltigkeit von ihren Hauptstücken her zu lesen, gemäß dem Prinzip, was Christum treibet, und gewinnt in ihnen ihre innere Einheit. Zweitens, das Wort Gottes besitzt gegenüber Kirche und Tradition absolute Priorität. Bekenntnisse sind notwendig, im Sinne einer Anleitung der Selbstauslegung der Schrift nachzugehen, doch bleibt die Schrift den Bekenntnissen gegenüber Norma normans, also normierende Norm, und die Bekenntnisse sind Norma normata, normierte Norm. Drittens, Luther vertritt eine polemische Schriftauslegung im Sinne der reformatorischen Particulae Exclusivae, welche lauten Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Nun die fünfte Hauptthese zu Martin Luthers Hermeneutik. Luthers Hermeneutik lässt sich entfalten in historische, sakramentale, exemplarische und geistliche Auslegung. Erstens, die historische Auslegung. Diese konzentriert sich in ihrer Deutung der Geschichte auf Jesus Christus als Generalskorpus der Schrift. Sie grenzt sich durch die Bindung an den Sensus Literalis, durch philologische Arbeit und Erbaulichkeit, etwa die Forderung der Simplicitas. Sie grenzt sich also dadurch ab gegenüber spekulativer Allegorese, zum Beispiel bei Origenes. Sie bindet die Historie an das deutende Wort in der Schrift. Zweitens, die sakramentale Auslegung. Diese meint die existenzielle Anwendung der Geschichte, den Usus Historiae, als Sakramentum auf den Einzelnen pro nobis. Die existenzielle Anwendung erfordert verschiedene Unterscheidungen, etwa zwischen dem Reich Christi und dem Reich der Welt, zwischen Gesetz und Evangelium, sowie zwischen Einzelperson und Amt. Gebet und Meditation sind die nicht methodisierbaren Schlüssel zum rechten Verständnis der Schrift. Drittens, die exemplarische Auslegung. Diese macht das Heilsgeschehen anschaulich, indem sie es im Rahmen der Profangeschichte betrachtet, indem sie die Bildhaftigkeit der Geschichte zum Leuchten bringt. Die Eignung zum Exempel entscheidet sich an seiner Christusbezogenheit vom Zeichen zum Bezeugten. Exempel zeugen davon, dass der Mensch nichts und Christus alles ist. Die exemplarische Auslegung ist der sakramentalen Auslegung unterzuordnen. Viertens, die geistliche Auslegung. Sie beruht auf der Ablösung der leiblichen Gegenwart Christi durch seine geistliche Gegenwart nach der Himmelfahrt und ist die übertragende Applicatio seiner Geschichte in das Hic et Nunc. Das ist ihre einzige Legitimation und nicht eine allegorisierende Spekulation. Auch hier ist die Christusbezogenheit ausschlaggebend. Wenn Christi Werk und des Menschen Sünde, wenn Rechtfertigung und Heiligung geistlich verstanden werden, geht das erst ganz den Menschen und den Menschen als Ganzen in der Gegenwart an. Nach diesen Thesen, die Luthers Hermeneutik im Überblick kurz darstellen sollten, folgt nun ein Predigtbeispiel. Ein gutes Beispiel für die Anwendung der hermeneutischen Prinzipien Luthers stellt seine Predigt vom 12.03.1525, abgedruckt in Band 6 der Münchner Ausgabe, über die kanaanäische Frau, Matthäus 15, 21 bis 28, dar. Hier durchdringen einander exemplarische, geistliche und sakramentale Deutung. Luther schreibt: Dies Evangelium hält uns vor ein recht Exempel eines beständigen, vollkommenen Glaubens. So in seiner Predigt gleich am Anfang. Die geistliche Deutung dieses Evangelii definiert er zusammenfassend so, ich zitiere: Denn wie es diesem Weiblein gehet in der leiblichen Krankheit ihrer Tochter, welche sie durch ihren Glauben wunderlich gesund macht, also gehet es auch uns, wenn wir von Sünden und geistlicher Krankheit sollen gesund werden. Zitat Ende. Die sakramentale Deutung schließlich zeigt die Verborgenheit der Gnade Gottes auf, die uns in die Anfechtung führt und allein auf das Wort zu hören lehrt. Anhand dreier aus dem Text erhobener Stufen zeigt Luther exemplarisch, geistlich und sakramental auf, wie Christus den Glauben in den Seinen treibt und jaget, dass er stark und fest werde. Erste Stufe: Die Frau läuft Jesus hilfesuchend nach und hält an ihm fest, obwohl er schweigt. Zitat: Also müssen wir auch tun und lernen, allein am Wort festhangen, obgleich Gott mit allen Kreaturen sich anders stellet, denn das Wort von ihm sagt. Zitat Ende. Zweite Stufe: Die Jünger kommen der Frau mit ihrer Fürbitte zu Hilfe, aber Jesus weist sie ab. Ich bin nicht gesandt als zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Auch für uns gilt: Wo Fürbitte und Gefühl versagen und wo die Verheißungen Gottes zunächst unerfüllt bleiben, gilt es, am Wort festzuhalten. Dritte Stufe: Die Frau läuft Jesus weiter nach und fällt flehend vor ihm nieder. Als er sie Hunden gleichsetzt, nimmt sie ihm beim Wort, gibt das zu und wird erhört. So sollen auch wir, Zitat, das tiefe, heimliche Ja unter und über dem Nein mit festem Glauben auf Gottes Wort fassen und halten, wie dies Weiblein tut, und Gott Recht geben in seinem Urteil über uns. Ja, Herr, es ist wahr, ich bin ein Sünder und deiner Gnade nicht wert, aber doch hast du verheißen Vergebung den Sündern und bist nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern, wie auch St. Paulus sagt, die Sünder selig zu machen. Zitat Ende. Nun noch einige kurze kritische Anfragen an die Hermeneutik Luthers. Erstens: Das Auslegungsprinzip, was Christum treibet, ist sicherlich von zentraler Bedeutung. Aber führt seine Absolutsetzung bei Luther nicht dazu, dass die Mannigfaltigkeit der heilsgeschichtlichen Abläufe und die thematische Vielfalt in der Schrift in einen christozentrischen Rahmen gepresst wird, der den einzelnen Aussagen nicht immer gerecht wird? Kann man biblische Aussagen und Texte einfach abwerten oder eliminieren, wenn sie nicht in diesen Rahmen passen? Ist zum Beispiel der Jakobusbrief wirklich eine stroherne Epistel oder hat er nicht einen legitimen Platz im neutestamentlichen Kanon mit einer unverzichtbaren, eigenständigen Botschaft? Man beachte übrigens, dass Luther niemals so weit gegangen ist, ihn zu eliminieren, und dass er auch später immer wieder größere Hochachtung bekommen hat. Zweite kritische Anfrage: Die Berücksichtigung des Hörerkreises bei der Ausrichtung des Wortes ist sicherlich wichtig. Aber kann man immer wissen, wen man bei einer Predigt vor sich hat? Kann man von einer homogenen Zuhörerschaft ausgehen? Weiß ich als Prediger, wer wirklich glaubt? Drittens: Will man Bibeltexte heute auslegen, dann müssen sie sicherlich behutsam aktualisiert und auf die Hörer bezogen werden. Aber kann man biblische Erzählungen immer und in jedem Fall geistlich deuten und vergegenwärtigen? Gibt es nicht manchmal Eigenarten des Geschehenen, die sich nicht ohne weiteres auf die Gegenwart übertragen oder verallgemeinern lassen? kann man zum Beispiel die Zuordnung der kanaanäischen Frau zu den Hunden, das heißt zu den nichtjüdischen Heidenvölkern, die ihrem heilsgeschichtlichen Ort vor Jesu Auferstehung und universalem Missionsbefehl hat, kann man diese Situation einfach auf die ontologische Kategorie Sünder übertragen? Sind Gebetserhörung und Krankenheilung das gleiche wie Sündenvergebung? Passt das christozentrische Schema überall? Soweit diese vorsichtigen Anfragen an Luthers Hermeneutik und manche heutigen homiletischen Systeme. Nun in ebenfalls kurzer Form Thesen zur Rechtfertigungslehre bei Augustin, Thomas von Aquin, Martin Luther und auch im Tridentinum. Zunächst Augustin. Er lebte von 354 bis 430 nach Christus. Augustin vertritt in seinen antipelagianischen Spätschriften erstens einen im Urstand freien, durch die Erbsünde unfreien, bezüglich der Willensrichtung unfreien, und durch die Gnade zur Bestimmtheit durch Gott und das Gute befreiten Willen. Augustin vertritt weiter in seinen antipelagianischen Spätschriften zweitens die durch geschlechtliche Konkupiszenz und Erbsünde verursachte völlige Verderbtheit der menschlichen Natur und das völlige Angewiesensein auf die Gnade Gottes. Augustin vertritt drittens Gottes freies Erwählen von Ewigkeit her vor Voraussicht guter Werke bei Menschen und viertens das Gipfeln des Glaubens in der Liebe. Kritisch zu hinterfragen ist bei Augustin erstens die platonisch gefärbte Abwertung des geschlechtlichen und natürlichen Bereichs. Zweitens die Überbetonung der Erbschuld gegenüber individueller Verantwortlichkeit. Drittens der düstere Zug in der Gottes- und Prädestinationslehre. Die Rede vom Deus absconditus, und die Frage stellt sich ja, ist diese eine Parallele etwa zum manichäischen, fatalistischen Dualismus oder nicht? Und kritisch zu hinterfragen ist viertens die als Missverständnis mögliche falsche Sicherheit, Securitas also, derer, die sich für zum Heil erwählt halten. Nun zu Thomas von Aquin. Er lebte von 1225 bis 1274 nach Christus. Thomas vertritt erstens eine durch Gott, verstanden als erster Beweger, erfolgende Bewegung des dem menschlichen Wesen nach freien Willens weg von der Sünde und hin zum Glauben. Thomas vertritt zweitens nach dem Sündenfall das Bestehenbleiben der formalen, gottebenbildlichen menschlichen Natur. Er vertritt den Verlust der materialen Urgerechtigkeit und Herrschaft der niederen Triebe über die höheren, also keine völlige Verderbtheit. Die Karenz des Donum super additum führt zur Konkupiszenz. Thomas vertritt drittens Gnade als durch Infusio verliehener Habitus und Aktualisierung der vorzeitlichen Erwählungsgnade durch das Donum Actuale für uns, das Sakrament. Und Thomas vertritt viertens die Vervollkommnung des Glaubens durch die Liebe. Fides caritate formata. Der Glaube, der in der Liebe tätig ist, schafft ein Meritum de condigno, ein Verdienst der Würdigkeit. Thomas vertritt schließlich die Neudisposition der Trieb- und Seelenschichten für effektive Rechtfertigung. Kritisch zu hinterfragen ist bei Thomas erstens das platonische und aristotelische Gottesbild des unwandelbar liebenden Gottes und ersten Bewegers. Zweitens die substanzontologische Habitusvorstellung und die griechische Aufteilung des Menschen in niedere und höhere Schichten, anstelle des biblisch ganzheitlichen Menschenbildes und der personalen Gott-Mensch-Beziehung. Drittens ist kritisch zu hinterfragen die Beschränkung der Sünde nach der Taufe auf einen fomes concupiscentiae anstelle von völliger Verderbtheit. Und viertens die Tendenz zum Synergismus. Nun zu Martin Luther, 1483 bis 1546. Luther folgt im Wesentlichen Augustin, er geht jedoch von einer bereits supralapsarischen Unfreiheit des menschlichen Willens aus, er definiert die Konkubiszenz als Unglaube und gelangt von daher zu einer viel stärkeren Betonung des Glaubens als existenzielles Ergriffensein und nicht nur als intellektuelles Fürwahrhalten. Und zwar des Glaubens als einzigem Weg zur Rechtfertigung. Sola gratia propter Christum perfidem wird die aliena passiva justitia imputativ forensisch zuteil. Der Vorwurf des Antinomismus gegenüber Luther verfängt nicht, da gilt sola fide numquam sola, das heißt, kein wahrer, allein rechtfertigender Glaube ist ohne Werke als Folge, also auch die effektive Rechtfertigung wird vertreten, aber auf der Basis der imputativ-forensischen Rechtfertigung. Kritik hingegen ist an der augustinisch-lutherischen Prädestinationslehre anzubringen und an der Unterscheidung zwischen verborgenem und offenbarem Gott, wobei ein unheimliches, gespaltenes, philosophisch überfremdetes und letztlich wohl unbiblisches Gottesbild im Hintergrund steht. Noch ein Satz zum Tridentinum. Das Tridentinum 1543 bis 1563 folgt im Wesentlichen Thomas. Der lutherische Glaubensbegriff wurde nicht verstanden. Synergismus und Incertitudo bezüglich des Heils wurden verschärft und auch gegen Augustin dogmatisiert. Als nächstes gelangen wir zur Frage freier oder unfreier Wille, der Streit zwischen Luther und Erasmus. Hierzu einige Thesen. These 1. Erasmus ist Humanist, Rationalist und Ethizist. Luther ist durch und durch Kreuzestheologe. These 2. Die Anstößigkeit der Kreuzestheologie für den natürlichen Menschen, man vergleiche etwa 1. Korinther 1 und 2, und der Einfluss des Erasmus führten dazu, dass nicht nur lutherische, sondern in starkem Maß auch erasmianische Gedanken in der evangelischen Kirche Eingang fanden, bereits bei Melanchthon, Zwingli und anderen. These 3. Die Vernunft hat sich aber gerade in der Frage von Prädestination und freiem oder unfreiem Willen unter das Kreuz zu beugen. So ist vom biblischen Gesamtzeugnis her meines Erachtens mit Luther und gegen Erasmus Folgendes festzuhalten. Erstens, der freie Wille ist das Nomen plane divinum. Er kommt allein Gott zu. Der unfreie Wille kennzeichnet bereits den Menschen im Urstand. Vergleiche 1. Mose 3, Vers 5. Zweitens, der seit dem Sündenfall von Satan gerittene Mensch kann nicht wollen, dass Gott Gott sei, sondern er will selbst Gott sein und kann auch das nicht. Drittens, nur der allein freie Gott kann die verkehrte Willensrichtung des von sich aus unveränderlichen Willens, also die Necessitas Immutabilitatis und nicht Coactionis, ändern. Gott befreit den Willen, der nun zum von Gott gerittenen Diener der Gerechtigkeit wird, durch Christi Heilstat und die Gabe des Heiligen Geistes. Man vergleiche hierzu Römer 6, die Verse 16 folgende. Viertens, somit ist der Wille vor und nach dem Gnadenempfang unfrei, aber zuerst zum Unheil, dann zum Heil. Fünftens, wäre der Wille nicht ganz und gar unfrei und der Mensch nicht ganz und gar verderbt, dann hätte Christus nur die geringeren, schlechteren Teile des Menschen, nicht aber den ganzen Menschen erlöst. Sechstens, Gott wirkt in uns, nicht ohne uns, indem er den in Sünden toten und nicht bloß kranken Menschen auferweckt und somit ein verwandeltes, jetzt erst wirkliches Ich schafft, das in der Kraft Christi zu Gott Ja sagen kann. Galater 2, Vers 20. Siebtens. In Wortverkündigung und Bekehrungsruf wirkt weder der Verkündigende noch der Hörende etwas zum Heil, sondern allein Gott selbst in seinem Wort durch seinen Geist. Römer 10, Vers 17, Philipper 2, Vers 13. Achtens. Die biblischen Imperative des Wählens und Bekehrens führen den Menschen durch Aufzeigen seines Nicht-Könnens und Nicht-Wollen-Könnens in Verzweiflung und Demut hinein und damit zum Evangelium der Gnade hin. Das ist der Usus Elenchticus des Gesetzes. Zugleich sind sie schöpferisches Wort, das den Toten, der aus sich heraus nichts kann, man vergleiche hier zu Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also schöpferisches Wort, das den Toten, der aus sich heraus nichts kann, zum Leben erweckt. Kritisch zu hinterfragen ist nun allerdings Folgendes. Erstens, kritisch zu hinterfragen ist Luthers Unterscheidung zwischen verborgenem und offenbarem Gott. Diese Unterscheidung überdehnt die Stelle 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Man vergleiche hierzu aber auch Jesaja 45, die Verse 12, 15 und 22 und 1. Timotheus 6, Vers 16. 2. Thessalonicher 2, Vers 4 wird aber überdehnt und es kommt, wie schon erwähnt, ein unheimlicher, zwiespältiger Zug in Gott hinein. Zweiter Kritikpunkt. Es ist zu hinterfragen, ob Luther angesichts des Anklingens einer doppelten Prädestination in die Servo Arbitrio das Gefälle einer biblisch erhebbaren Prädestinationslehre genügend beachtet. Biblisch erhebbar ist a, dass die Verwerfung geschieht wegen der Sünde, nicht abgesehen von der Sünde, also infralapsarisch nach dem Sündenfall. Und b, dass die Erwählung geschieht allein aus Gnaden, durch den Glauben, aber nicht wegen des Glaubens, supralapsarisch, vor dem Sündenfall. Dritter Kritikpunkt. Lehrmäßig ist, auch bei schwierigen Problemen wie der Prädestinationsfrage, die Forderung nach Klarheit und Eindeutigkeit der Aussagen zu stellen. In existenzieller Anfechtung gilt, quae supranos nihil ad nos. Und es gilt weiter, schau auf Jesus, den Deus Revelatus. Aber auch, wer Gott liebt, sucht nicht das Seine, sondern fügt sich gehorsam Gottes Willen. Nun machen wir einen Sprung ins 20. Jahrhundert. Es folgen Thesen zum Offenbarungsverständnis von Paul Althaus im Hinblick auf Karl Barth. These 1. Die Althaus'sche Offenbarungslehre ist der Versuch einer Verbindung der lutherschen Dialektik von Gesetz und Evangelium mit dem schleiermacherschen Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. These 2. Althaus ist mit Barth darin zuzustimmen, dass allein Gott selbst das handelnde Subjekt aller Gottesoffenbarung ist. Das Problem aber ist, worin sich Gott in welcher Weise und Klarheit erkennbar offenbart. Hierzu folgende Punkte. Erstens, ist ein Streben nach Gottes Erkenntnis außerhalb von Christus Sünde oder von Gott selbst erschlossene Möglichkeit, ja Notwendigkeit als Vorbereitung der Heilsoffenbarung, Fragezeichen? Zweitens, ist eine Offenbarung außerhalb von Christus, wo sie auf verfinsterte Herzen trifft, man vergleiche hier zu Römer 1, 21, ist sie da nicht notwendig in ihrer Vieldeutigkeit verzerrt und spiegelt damit die Fratze des Durcheinanderbringers, des Diabolos, wider? Fragezeichen. Drittens, der Begriff Gotteserkenntnis impliziert Wahrheit und Eindeutigkeit des erschlossenen Inhalts. Er sollte der Erkenntnis der eindeutigen und heilschaffenden Christusoffenbarung vorbehalten bleiben. Viertens, der Begriff Ahnung impliziert Wirklichkeit bei gleichzeitiger Mehrdeutigkeit und damit Wahrheit und Lüge zugleich. Er sollte dem menschlichen Ertasten der Selbsterschließung Gottes außerhalb von Christus zukommen. Fünfter Punkt bezüglich des Offenbarungsverständnisses von Paul Althaus. Eine halbe Gotteserkenntnis ist gar keine Gotteserkenntnis. Sechstens, secundum deum dicentem ist auch die Schöpfungsoffenbarung eine vollkommene Offenbarung, nämlich ontisch. Siebtens, secundum hominem recipientem ist aufgrund des verfinsterten Herzens die Gotteserkenntnis verwirkt, nämlich noetisch. Und achtens, in Christus kommt es zu einer neuen Offenbarung, wobei Gottes Erkenntnis allein durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Nun zur nächsten, dritten Hauptthese. Althaus und damit auch Schleiermacher ist darin nicht zuzustimmen, dass Gott durch Mitgesetztsein des göttlichen Bewusstseins im menschlichen Selbstbewusstsein erkannt werde. Hierzu folgende Unterthesen. Erstens, hier droht die Auflösung göttlicher und menschlicher Freiheit in mystische Verbundenheit. Hier droht die Verharmlosung der menschlichen Sünde auch auf dem Gebiet der Gotteserkenntnis und damit die Verzerrung der Erkenntnis Gottes als Gott. Zweitens, demgegenüber ist mit Bart festzuhalten, Gott wird nur durch Gott erkannt, und zwar in der dreifachen Gestalt des Geschehenen, also Menschgewordenen, des Geschriebenen und des verkündigten Wortes. Drittens, gewiss ist Gott ursprünglich allen offenbar, Römer 1, Verse 18 folgende. Die natürliche Theologie übersieht aber die völlige Verblendung des natürlichen Menschen für Gottes Offenbarung, Römer 1, Vers 21. Die erst auf dem Hintergrund des Evangeliums in ihrer Fülle offenbar und in der himmlischen Herrlichkeit unmittelbar geschaut wird. Soweit einige Thesen zur Frage der Offenbarung. Nun noch Thesen zur Frage der Ethik, nun speziell Dietrich Bonhoeffers Ethik mit Schwerpunkt auf dem Bereich des Natürlichen. Zunächst einige Zitate aus Bonhoeffers Ethik. Erstens, je ausschließlicher wir Christus als unseren Herrn erkennen und anerkennen, desto mehr enthüllt sich uns die Weite seines Herrschaftsbereiches, schreibt Bonhoeffer. Er schreibt weiter, zweitens, es gibt nicht zwei Wirklichkeiten, es gibt nur eine Wirklichkeit, und das ist die in Christus offenbar gewordene Gotteswirklichkeit in der Weltwirklichkeit. Drittes Zitat. Es gibt kein Stück Welt, und sei es noch so verloren, noch so gottlos, das nicht in Jesus Christus von Gott angenommen mit Gott versöhnt wäre. Die Welt gehört zu Christus. Nur mitten in der Welt ist Christus Christus. Und ein viertes und letztes Zitat. Das Natürliche ist die von Gott der gefallenen Welt erhaltene Gestalt des Lebens, die auf Rechtfertigung, Erlösung und Erneuerung durch Christus ausgerichtet ist. Zitat Ende. Hierzu nun 4 kritische Anfragen. Erstens, grundsätzlich ist Bonhoeffers christologisch verankertes Engagement für die Welt und seine Weltverantwortung zu begrüßen. Zweitens, dennoch ist zu fragen, ob Bonhoeffer die Macht der Sünde und des Bösen in der Welt deutlich genug sieht, um keinem Heilsuniversalismus zu verfallen, im Sinne ungenügenden Unterscheidens zwischen a. der objektiven Grundlegung und Erwerbung des Heils durch Christus am Kreuz einerseits, man vergleiche hier zu 2. Korinther 5, Vers 19, Gott hat die Welt versöhnt in Christus mit sich selbst, und b. der objektiven Zueignung des Heils durch den Geist mittels Wort und Sakrament, sowie seiner subjektiven Aneignung im Glauben andererseits. 2. Korinther 5, Vers 20, lasset euch versöhnen mit Gott. Drittens, weiter ist zu fragen, ob Christus wirklich nur in der Welt Christus ist. Hebt hier nicht das Pro Nobis und Pro Aliis, das Extranos und damit die Freiheit Christi auf, der sich freilich aus Liebe, nicht aus Prinzip freiwillig binden kann. Christus ist auch Christus für sich per se zu der Rechten des Vaters, ontisch, aber nur in der heilschaffenden Beziehung zum Menschen freilich erkennbar, noetisch. Viertens. Aufgrund seines monistischen Wirklichkeitsbegriffes beachtet Bonhoeffer zu wenig den qualitativen Unterschied zwischen Schöpfung und Erlösung einerseits, wo Gott alles in allem wirkt, gemäß 1. Korinther 12, Vers 6, und Vollendung andererseits, wo Gott alles in allem ist, 1. Korinther 15, Vers 28. Und Bonhoeffer nimmt daher zwar nicht das Bewusstsein, wohl aber das Sein der Vollendung in unzulässiger Weise vorweg. Soweit einige Thesen zu Bonhoeffers Ethik. Nun nähern wir uns der praktischen Theologie und auch hierzu einige Thesen, kritische Thesen zur Pastoralpsychologie, wie sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufkam. Hauptthese 1. Die neueren pastoralpsychologischen Seelsorgekonzeptionen haben Dimensionen ans Licht gehoben, die bei Thurneisen, Asmussen und anderen Autoren zwar nie ganz verschüttet, aber doch in den Hintergrund getreten waren, zum Beispiel die Dimensionen des zwischenmenschlichen Annehmens, des partnerschaftlichen Gesprächs, des diakonischen Heilens und Handelns, der Empathie, der Inkarnation Gottes und so weiter. Das durchaus positiv zu sehen. Aber, zweite Hauptthese, sie schütten das Kind mit dem Bade aus und verlieren das biblische Fundament der Seelsorge, indem sie Folgendes tun. Und nun kommen 8 Kritikpunkte. Erstens, indem sie das Handeln dem gesprochenen und gehörten Wort Gottes nach Römer 10, Vers 17 überordnen. Zweitens, indem sie optimistisch auf die Selbstheilungskräfte im Menschen vertrauen und eine ungebrochene Kontinuität annehmen zwischen Gott und Mensch, in einer geradezu mystischen Weise, und indem sie damit die Wirklichkeit der Sünde übersehen oder uminterpretieren. Drittens, indem sie den Unterschied zwischen Beraten und Bezeugen nivellieren und dem Beraten einen übergroßen Rang einräumen. Viertens, indem sie psychologische und soziologische Prozesse der Theologie überordnen und sie mit theologischen Namen taufen. Fünftens, indem sie biblische Schöpfungsordnungen und Gebote zugunsten einer falsch verstandenen Rechtfertigung allein aus Gnaden relativieren oder auflösen. Sechstens, indem sie behaupten, dass man Gott in der Begegnung mit dem Menschen erlebe und damit in der Gefahr stehen, Gott in ein mitmenschliches Existenzial und Theologie in Anthropologie aufzulösen. Siebtens, indem sie Selbstfindung über oder an die Stelle der Gottesfindung stellen. Und achtens, indem sie so eine Seelsorge ohne Kraft wahrer göttlicher Liebe und Freiheit, Freiheit auch von menschlich-psychologischen Bindungen, betreiben. Als Beispiel für die Wirkungsweise der Pastoralpsychologie und die Kritik daran wähle ich nun die sehr verbreitete Gruppendynamik. Ich habe zu diesen Fragen auch an anderer Stelle Position bezogen, in verschiedenen Schriften. Ich möchte die Thesen zur Gruppendynamik in Frageform fassen, unter der Überschrift »Wussten Sie schon?« »Wussten Sie schon?« dass in Heilstätten und Schulen, in Selbsterfahrungsgruppen und Seminaren, in Ausbildungsprogrammen für Medizin, Wirtschaft und Kirche häufig mit gruppendynamischen Methoden gearbeitet wird? Wussten Sie schon, dass sich gruppendynamische Methoden hinter den verschiedensten Namen verbergen, zum Beispiel themenzentrierte Interaktion, Gestalttherapie, Psychodrama, Synanon, Transaktionsanalyse, Bioenergetik, Encounter, Interaktionstraining, Konfrontationstraining, Kontakttraining und so weiter. Wussten Sie schon, dass gruppendynamische Methoden das Ziel haben, auf dem unterschwelligen Gefühlsweg das Denken und Handeln von Menschen zu verändern? Wussten Sie schon, dass die Teilnehmer an gruppendynamischen Sitzungen aufgefordert werden, alle Gefühle, auch Hassgefühle, rauszulassen und dass Gefühle, sind sie erst einmal freigesetzt, nur noch schwer kontrollierbar sind? Wussten Sie schon, dass zum Beispiel beim Spiel »Heißer Stuhl« die Gruppe demjenigen, der in der Mitte des Kreises auf einem Stuhl sitzt, alles sagt, was sie über ihn denkt. Lob und Tadel, Liebe und Hass, Anerkennung und Verachtung. Wussten Sie schon, dass es beim Einsatz solcher Methoden zu enormen seelischen Aufwallungen und fast zwangsläufig zu einer Identitätskrise kommt, also zur Frage, wer bin ich denn, die im schlimmsten Fall zu Zusammenbruch und Selbstmord führen kann? Wussten Sie schon, dass etwa 30% der Teilnehmer an gruppendynamischen Sitzungen ernsthafte Schäden davontragen, etwa krankhafte Ängste, psychotische Zustände, zerstörte Vertrauensfähigkeit und Lebensuntüchtigkeit außerhalb der Gruppe? Wussten Sie schon, dass Gruppendynamik die Persönlichkeitsreifung bei Kindern blockieren und bei Erwachsenen rückgängig machen kann? Einige werden so sensitiv oder empfindsam, dass sie unfähig werden, auch nur eine Entscheidung an ihrer Arbeitsstelle zu treffen. Wussten Sie schon, dass aber gleichzeitig die Gruppe durch die Betonung der Gefühlsebene einen scheinbaren Raum der Geborgenheit vermittelt und einzelne Teilnehmer so sehr an sich bindet, dass Gruppensucht entsteht? wussten sie schon, dass diese Bindung an die Gruppe stärker werden kann als die Bindung an den Ehepartner und dass es immer wieder zu Ehescheidungen im Gefolge von gruppendynamischen Seminaren kommt? Wussten sie schon, dass deshalb auch viele Gurus von Sekten und Jugendreligionen gezielt gruppendynamische Methoden einsetzen, um durch eine Art psychischer Versklavung und Gehirnwäsche ihre Opfer an sich zu binden? Wussten sie schon, dass viele Psychologen vor der einseitigen Gefühlsbetonung in der Gruppendynamik warnen? Der Psychologe Ruitenbeek zum Beispiel schreibt: Wissen und Intellekt außer Acht gelassen und wir enden in einer Gesellschaft von Schwachsinnigen. Zitat Ende. Wussten Sie schon, dass Jakob Moreno, Kurt Lewin und Carl Rogers, die Väter der gruppendynamischen Bewegung, das Ziel hatten, neue Menschen zu schaffen, die in der Gruppe eine neue Geburt erleben und sich selber ihre Gebote geben sollten? Wussten Sie schon, dass dieser weltanschauliche Anspruch in direktem Gegensatz steht zur biblischen Aussage, dass allein Gott der Schöpfer und Herr der Menschen ist? Wussten Sie schon, dass Gruppendynamik zur Herrschaft von Menschen über Menschen und damit zur Unfreiheit führt? Und wussten Sie schon, dass gruppendynamische Methoden der Persönlichkeitsveränderung deshalb unvereinbar sind mit der Freiheit des Geistes Gottes, der weht, wo er will, Johannes 3, Vers 8. Bereits Dietrich Bonhoeffer warnte die christliche Gemeinde vor psychotechnischen Methoden und betonte in seiner Schrift Gemeinsames Leben: Im Glauben sind wir verbunden, nicht in der Erfahrung. Abschließend zu diesen Thesen möchte ich noch auf ein Gebiet der Ethik eingehen, wo es ganz, ganz praktisch wird. Das Thema Tötung des ungeborenen Kindes, auch als Abtreibung bezeichnet. Im Grundgesetz heißt es in Artikel 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und im Hippokratischen Ärzteeid wird gesagt, niemals werde ich einer Frau zu einer Abtreibung verhelfen. 2. Mose 20, Vers 13 steht zu lesen, du sollst nicht töten. Wussten Sie schon, dass nach Schätzungen von Fachleuten allein in der Bundesrepublik Deutschland pro Jahr mehrere hunderttausend Kinder abgetrieben werden? Nur ungefähr jede dritte Abtreibung wird gemeldet. Wussten Sie schon, dass somit entgegen dem vorgesteckten Ziel durch die Reform des bundesdeutschen Paragraph 218 des Abtreibungsparagraphen der Schutz des ungeborenen Lebens nicht gestärkt, sondern abgebaut wurde? Wussten Sie schon, dass die Erbgut- und Embryonalforschung zu dem Ergebnis gelangt ist, ein Mensch wird nicht Mensch, sondern ist Mensch in jeder Phase seiner Entwicklung von der Befruchtung an? Im Vergleich hierzu etwa die Forschungen von Professor Dr. Erich Blechschmidt. Wussten Sie schon, dass somit jede Abtreibung ein Akt der Tötung ist? Wussten Sie schon, dass in den vergangenen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland 70-80% der gemeldeten Abtreibungen aus gesellschaftlichen und finanziellen Gründen, also aufgrund von einer sozialen Indikation, vorgenommen wurden, obwohl wir in einem der reichsten Länder der Welt leben? Wussten Sie schon, dass namhafte Strafrechtsexperten feststellen, die lockere Handhabung des Paragraphen 218 vermindert das strafrechtliche Risiko dermaßen, dass über die Hälfte aller sogenannten legalen Abtreibungen nicht den Gesetzesforderungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechen und damit verfassungswidrig sind? Wussten Sie schon, dass alle abgetriebenen Kinder durch Adoption hätten gerettet werden können? Es werden viel mehr Kinder zur Adoption gesucht, als da sind. wussten sie schon, dass auch beim sogenannten legalen Schwangerschaftsabbruch unter medizinischer Aufsicht körperliche Schäden auftreten können, etwa durch Stoßung der Gebärmutter, Infektionen, Entzündung der Gebärmutter und der Eileiter, Embolie, dauernde Unfruchtbarkeit. Das Risiko für spätere Früh- und Fehlgeburten nimmt nach einer Abtreibung um das Dreifache, das Risiko für Eileiterschwangerschaften um das Achtfache zu. Wussten Sie schon, dass viele Frauen nach einer Abtreibung seelische Schäden davontragen? Schuld, Angst und Verlustgefühle, Depressionen, vermindertes Selbstvertrauen, Albträume, Schlaflosigkeit, Psychosen, Phantomkinderscheinungen und vieles weitere. Wussten Sie schon, dass schweizerischen Untersuchungen zufolge 60% aller zuerst abtreibungswilligen Frauen nach der Geburt ihres Kindes froh waren, dass ihnen in ihrer ersten Panik der Schwangerschaftsabbruch nicht erlaubt worden war? Wussten Sie schon, dass die pflichtversichernden Krankenkassenmitglieder jährlich mehrere hundert Millionen Euro für Abtreibungen und Sterilisationen bezahlen müssen, ohne gemäß der grundgesetzlich verankerten Gewissensfreiheit nach ihrer Meinung befragt worden zu sein? Wussten Sie schon, dass viele Schwangerschaftsabbrüche nicht nach dem freien Willen der Frau erfolgen, sondern von den Männern erpresst werden, denen an einer Abtreibung gelegen ist, und dass deshalb die Freigabe der Abtreibung nicht zu mehr Freiheit für die Frau führt, sondern zu ihrer wirksameren Erpressbarkeit? Die meisten Abtreibungen werden überflüssig, und zwar durch folgende Möglichkeiten. Erstens, durch kinderfreundlichere Gesetze, mehr Mutterschaftserlaub und Muttergeld auch für nicht berufstätige Frauen, bessere Krankenversicherungs- und Sozialhilfeleistungen, besseren Familienlastenausgleich und so weiter. Die meisten Abtreibungen werden überflüssig. Zweitens, durch kinderfreundlicheres Verhalten jedes einzelnen Menschen, also Bejahung kinderreicher Familien, Liebe auch gegenüber unehelichen Kindern, Hilfe für die Mütter. Drittens werden die meisten Abtreibungen überflüssig durch eine kinderfreundlichere Umwelt, zum Beispiel kindgerechten Wohnungs- und Städtebau. Viertens durch Entlastung der Mütter, etwa durch Tagespflegeheime für Kinder und Mütter, Unterhaltsdarlehen, Kindergärten und so weiter. Und fünftens durch vorbeugende und weiterhelfende Beratung über verantwortungsvollen Umgang der Geschlechter miteinander, Familienplanung, Kindererziehung, Ehe und Lebensführung, Alternativen zum Schwangerschaftsabbruch, zum Beispiel auch Adoption, unter deutlichem Hinweis auf die möglichen gesundheitlichen, seelischen und sozialen Schäden durch eine Abtreibung. Gott ist der Herr und Schöpfer allen Lebens und er möchte, dass wir das Leben erhalten, damit auch die ungeborenen Kinder ihn lieben können und durch seine Liebe bewahrt werden bis ans Ende.